Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich mit dir ein paar Lebensphilosophien teilen, die dich inspirieren sollen. Vielleicht ist das auch alles nur heiße Luft und du denkst dir, ach ja, ich höre mir eine andere Folge an, aber lass dich doch einfach mal überraschen und vielleicht nimmst du die einzelnen Zitate mal mit, weil ich habe das ja nicht aufgenommen, um dich zu ärgern, sondern um dich tatsächlich so ein bisschen auch, ja, ich sag mal, vielleicht zum Nachdenken zu bringen. Und vielleicht gelingt das nicht so 100%, wenn du jetzt parallel Auto fährst, joggst oder sonstige Dinge machst, während du diesen Podcast hörst. Aber wenn du mal wirklich drüber nachdenkst, könnte der ein oder andere Impuls tatsächlich nachhaltige Wirkung entwickeln. Und das wäre wünschenswert. Das ist zumindest meine Zielsetzung. Von daher lass uns einfach mal starten. Grundsätzlich möchte ich mit dir mal über das Thema sprechen, was wir in Deutschland ja haben. Und zwar lähmt uns das aus meiner Sicht in vielen Fällen. Und zwar ist es dieser hohe Qualitätsanspruch. Anders als die Amerikaner, die morgens aufwachen und als ersten Gedanken erstmal denken, ich bin der Geilste. Fangen wir nicht einfach an, weil wir ja immer Zweifel haben in uns. Und anstatt Ergebnisse zu schaffen, setzen wir uns erstmal hin und setzen uns mit irgendwelchen Gründen auseinander, warum bestimmte Dinge, die wir gerne erreichen würden, vielleicht nicht erreichbar sind. Da sind wir dann auch super gut. Da finden wir dann jede Menge Hindernisse, da finden wir jede Menge Problemstellungen, da finden wir dann auch irgendwelche Erklärungen, warum es halt nicht vorangeht. Und je länger wir uns damit beschäftigen, desto glaubhafter klingt das dann auch. Und dann entnehmen wir uns natürlich auch jeden Reiz, irgendwie mal loszulegen. Darüber hinaus ist es so, wir in Deutschland haben natürlich auch immer diesen Anspruch, mit der hohen Qualität auch eine hohe Präzision zu verbinden. Und das gelingt im Normalfall nur dann, wenn wir einem Plan folgen. Deshalb sind wir große Planer, große Strategen, große, ja, Nichtstuer. Weil Planen heißt ja im Prinzip nichts anderes, als einfach mal so ein paar Gedanken zusammenzuschreiben. Aber Ergebnisse bringt das ja noch lange nicht. Das ist ja erstmal nur das Sammeln von Vorgehensweisen, Denkmustern, Hypothesen. Und wenn man die dann aufeinander abstimmt und das Ganze auch in Abhängigkeiten von äußeren Umständen setzt und so weiter, kann man das vielleicht auch Plan nennen. Aber letztlich ist immer noch kein Ergebnis und du wirst ja im Leben nur für Ergebnisse bezahlt, nicht für Planung. Deshalb sage ich ja auch immer, Umsatz kommt von Umsätzen. Jetzt ist es aber so, Pläne sind nicht gänzlich Quatsch. Auch wenn sie nicht nachhaltig von Bestand sind. Es gibt ja beispielsweise viele Aussagen, gerade wenn du so ein bisschen militärisch vorgebildet bist, wirst du das sicherlich schon mal gehört haben. Kein Plan übersteht Feindkontakt oder wenn der erste Schuss fällt, ist der Plan meistens hinfällig. Aber trotzdem ist es so, Pläne helfen einfach, die Zukunft zu antizipieren und sich vielleicht einfach mal losgelöst von dem Eintritt, also lange bevor die Sachen Realität werden, mit verschiedenen Szenarien auseinanderzusetzen und dann für diese Szenarien auch vielleicht Reaktionsmuster niederzuschreiben, was einfach die Geschwindigkeit erhöht, die man dann an den Tag legen kann, wenn irgendwas eintritt. Jetzt lass mich das Ganze mal ein bisschen weniger komplex erklären. Fangen wir mal ganz vorne an. Also Punkt 1, wenn du zum Beispiel irgendwas planst, typischer Plan im Business ist ja der Businessplan, dann geht es ja eigentlich nur darum, dass du Plausibilitätschecks machst. Also ich habe das im Studium zum Beispiel kennengelernt, da musste ich ein Businessmodell von einer Waschanlage durchplanen und da wollte der Prof jetzt nicht wissen, ob unsere Einnahmenüberschussrechnung oder unsere Bilanz da letztlich 100% stichhaltig ist, sondern er wollte gucken, ob wir plausibel genug geplant haben. Das heißt beispielsweise, wenn du so eine Autowaschanlage eröffnest, dann hast du ja im ersten Schritt auf jeden Fall mal Miete, aber vielleicht am Tag 1 noch 0 Kunden. Das heißt, du hast im Normalfall 0 Einnahmen, aber direkt mal Kosten, weil du brauchst ja die Geräte für die Waschanlage, du brauchst die Stellfläche, also den Mietbereich und du hast vielleicht auch noch ein paar andere Sachen wie Strom und Wasser und vielleicht schon eine Putzfrau, weil du auch während du im Büro ohne Kunden sitzt, zwischendurch mal auf Toilette musst und danach nicht selber sauber machen möchtest. Also von daher hast du natürlich zu Beginn, insbesondere im ersten Monat wahrscheinlich oder vor dem ersten Monat, schon mal einiges an Kosten, aber keine Einnahmen. Und dann geht man ja in solchen Businessplänen immer davon aus, dass das Business wächst. Meistens hat man ja sogar so eine Hockeystick-Kurve, wie das in der BWL-Theorie immer heißt. Also anfangs ist es irgendwie so ein bisschen flach und dann bam, geht das so nach oben weg. Das entspricht zwar selten der Realität, aber das ist ja der Traum, den jeder Gründer in sich trägt, sonst würde man ja gar nicht erst starten. Jetzt ist es aber so, tendenziell ist ja ein Businessplan immer so ausgelegt, dass man davon ausgeht, dass man relativ schnell auch Kunden hat und damit Gewinne erzielt, weil wenn man da Zweifel dran hätte, würde man ja gar nicht starten und einfach was anderes machen. Und in dieser Universitätsübung ging es eben einfach darum, dass wir jetzt einfach unterstellt haben, zum Beispiel, dass wir vielleicht in der ersten Woche 100 Autos waschen und in der zweiten Woche dann schon 200 Autos, weil die 100 aus der ersten Woche kommen vielleicht zu 75% nochmal wieder und dann haben wir vielleicht auch neue, die da vorbeifahren, denken, ach krass, eine neue Waschanlage, meine Karre ist eh dreckig und dann haben wir vielleicht in der dritten Woche schon 250 Kunden, das sind dann ein paar aus der ersten Woche, ein paar aus der zweiten Woche, ein paar ganz neue und so musst du halt einfach irgendwie antizipieren, dass ja deine Kundenbasis wächst, dann überlegst du dir einfach, welche Waschprogramme bietest du an, dann guckst du, welche Kategorien, zum Beispiel klein, mittel, groß, aus, dann multiplizierst du einfach das mittlere Paket vielleicht im Durchschnitt mit verschiedenen Anzahlen und dann kommt ja irgendwie was raus. So, und das ist natürlich relativ einfach, weil das kann ja auch keiner widerlegen. Egal, was du aufschreibst, der Prof kann ja nicht grundsätzlich sagen, das ist falsch, weil der müsste ja selber eine Waschanlage bauen und dir zeigen, dass das Quatsch ist, was du da aufschreibst. Deshalb wird das gar nicht bewertet, sondern was bewertet wird, ist, ob zum Beispiel parallel andere Sachen berücksichtigt wurden. Wenn du zum Beispiel mehr Autos waschen möchtest, brauchst du ja vielleicht auch einfach mehr Leute, die, wenn du so eine Waschanlage aufbaust mit so einer Hochdruckspritze vorne und so weiter, die diese Autos vorab einsprühen oder mit Shampoo da versehen. Du brauchst vielleicht Leute, die zwischendurch mal in dem Bereich, wo die Sauger sind, auch mal die Mülltonnen leeren. Und du brauchst vielleicht auch irgendwelche Getränke, weil wenn die Leute jetzt da den ganzen Tag für dich arbeiten, dann wollen die vielleicht Kaffee trinken und Wasser trinken. Und je mehr Leute du bedienen willst, je mehr Kunden, desto mehr Mitarbeiter brauchst du. Das heißt, du hast tendenziell auch mehr Kosten. Und diese ganzen Abhängigkeiten müssen halt berücksichtigt werden. Dann gibt es aber ja auch zum Beispiel externe Faktoren wie Wetter. Das heißt also beispielsweise ist davon auszugehen, dass eine Autowaschanlage im Sommer eine stärkere Nachfrage haben wird als beispielsweise im November, wo es in Deutschland gefühlt jeden Tag regnet. Und du wirst tendenziell auch am Samstag mehr Nachfrage haben als zum Beispiel am Montagmorgen, weil Montagmorgen die meisten Leute zur Arbeit fahren dürften, während samstags eine ganze Menge Menschen Zeit haben, Auto zu waschen. Und so hast du einfach verschiedene Plausibilitätschecks und die werden einfach nur in solchen Businessplänen überprüft, um zu gucken, ob derjenige, der den Plan entwickelt hat, auch so ein bisschen um die Ecke gedacht hat. Weil wenn er diese ganzen Abhängigkeiten da eingerechnet hat, dann bekommt dieser Plan einfach einen höheren Realitätsbezug. Das macht ihn immer noch nicht richtig, aber das macht zumindest mal klar, da hat jemand einfach unternehmerisches Grundverständnis bewiesen und darum geht es im Prinzip. Dann musst du ja vielleicht auch ein bisschen Fremdkapital aufnehmen, dann musst du die Zinsen berücksichtigen und alle möglichen anderen Faktoren berücksichtigen. Aber letztlich geht es um all diese Sachen und deshalb sind so Businesspläne eigentlich ganz hilfreich, um mal zu analysieren, hat da jemand überhaupt Grundverständnis oder nicht? Weil gerade wenn es auch darum geht, eine Firma zu gründen, prüfen Banken bei solchen Businessplänen auch einfach mal, ist das überhaupt ein belastbarer Plan? Und wenn der nicht plausibel erscheint, fangen die auch nicht an, die Fehler zu suchen. Die sagen einfach nur, wir wollen uns an diesem Business nicht beteiligen, wir wollen das hier nicht finanzieren, das überzeugt uns nicht, das ist uns ein zu hohes Risiko. Es ist nicht deren Aufgabe, den Plan mit dir zu optimieren. Deshalb holen sich manche Gründer, die jetzt irgendwie starten wollen, ja auch vielleicht einen externen Gründungsberater, der einfach hilft, genau diese ersten Fehler zu vermeiden, damit das beim Banker nicht direkt schon am Erstkontakt explodiert, weil der einmal drauf guckt und sagt, das ist überhaupt nicht stimmig intern. So, und jetzt ist es aber so, wenn du einen Plan machst, wird dieser Plan selten in Erfüllung gehen. Brauchst ja nur mal einen Kindergeburtstag zu organisieren. Du lädst 11 Kinder ein, einer kann zum Beispiel nicht. Der hat plötzlich Durchfall bekommen, die Mutter hat sich im Stau verfahren oder was weiß ich, was passiert ist. Einer hat, keine Ahnung, nachdem er Hallo gesagt hat, direkt festgestellt, dass er eine Milchallergie hat. Weiß ich nicht, ja? Fällt vom Klettergerüst. Es gibt 1000 Sachen, die passieren können. Und so ist es ja immer. Deshalb glaube ich auch, muss man sich neben dem Wunsch, immer alles zu planen, und dem Mehrwert, dann auch verschiedene Szenarien durchdenken zu können, nämlich könnte besser laufen als geplant, könnte schlechter laufen als geplant, könnte genauso laufen als geplant und was würde ich dann machen, macht es aber auch Sinn, einfach zu akzeptieren, dass ein Plan niemals perfekt ist und es deshalb keinen Sinn macht, immer noch mehr Zeit in den Plan zu investieren, wenn man das Gefühl hat, der Plan ist eigentlich schon relativ solide. Manchmal muss man auch einfach, und jetzt kommen wir zur Lebensphilosophie, die mich ja stark begleitet, starten und im Prozess besser werden. Das heißt, du musst manchmal auch einfach mal einen Entschluss fassen und sagen, wer macht was, wann, wie und wozu. Das ist auch so eine Formel aus dem Militärjargon, wo man einfach auch Mitarbeiter sehr gut mitführen kann. Wenn du das jetzt verpasst hast, spul nochmal zurück und schreib dir die 5W-Worte auf. Wenn du Aufträge in der Art formulierst, erhöhst du einfach die Chance, dass Leute wirklich verstehen, warum sie das machen, wie sie es machen sollen, wann sie es machen sollen, ne, wozu sie es machen sollen und wer es machen soll, weil dann hast du einfach eine höhere Umsetzungsgarantie, weil die Leute einfach klarer umrissen bekommen, worum es hier eigentlich geht. Während du mit mach mal eben das vielleicht nicht das gleiche Ergebnis erzielst, weil die Art der Auftragsweitergabe schon in sich schlecht ist. Aber starten und im Prozess besser werden ist für viele Leute einfach wirklich ein Gamechanger, weil das führt nämlich dazu, dass du auf jeden Fall Ergebnisse kriegst. Das kann sein, dass die Ergebnisse nicht ideal sind, aber ein nicht ideales Ergebnis ist ja eine gute Ausgangsbasis, um abzuleiten, von welcher Hypothese bin ich ausgegangen? Welche Aktivitäten habe ich gestartet? Welches Ergebnis habe ich damit erreicht? Und wenn das Ergebnis schlecht ist, muss ich ja nur überlegen, welche dieser Variablen muss ich verändern, um das Ergebnis in die wünschenswerte Richtung zu entwickeln, zu verändern. Wenn ich gar kein Ergebnis habe, bin ich ja nach wie vor im Topfschlagemodus. Das heißt, ich hämmer einfach wild drauf los, ohne irgendeine Aussicht auf Erfolg. Wenn ich Glück habe, lande ich einen Zufallstreffer. Im Normalfall verbrenne ich einfach nur eine ganze Menge Energie, weil ich einfach sinnlos meinetwegen auf der Wiese rumkrabbel oder im Haus rumrutsche oder halt irgendwo in der Firma rumrenne. Nimm das Bild, wie du möchtest. Am Ende geht es darum, nur durch die ersten Ergebnisse kriegst du den richtigen Feedback-Check vom Markt und von den Rahmenbedingungen, ob du in die richtige Richtung gedacht hast. Deshalb starten und im Prozess besser werden. Was wir jetzt noch ergänzen müssen, ist Folgendes. Und zwar, wenn du dich jetzt dafür feierst, dass du jemand bist, der vielleicht auch, wenn man die Persönlichkeitsstrukturen unterstellt, einen sehr hohen Gelbanteil hat, dann bist du naturgemäß leicht zu euphorisieren, immer begeisterungsfähig, immer offen für Neues, immer auch interessiert für neue Abenteuer und bist auch bereit, ganz, ganz viele Dinge zu starten. Aber starten alleine bringt dir eigentlich nicht wirklich viel. Es bringt vielleicht ein Ergebnis, aber wenn du das Ergebnis nicht nutzt, um deinen Prozess zu verbessern, dann hast du einfach vielleicht nur eine ganze Menge Ergebnisse, die aber nicht wirklich nach hinten nachhaltig sind und dich vielleicht auch nicht wirklich nach vorne werfen, wenn du jetzt mal, weiß ich nicht, Vermögenszuwachs oder Unternehmenswachstum oder was auch immer als Mehrwert erreicht hast. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Starten ist gut, aber starten alleine hilft nichts. Ausdauer wird belohnt. Das heißt, dranbleiben wird belohnt. Manchmal ist es auch so, dass der eine oder andere sehr euphorisch irgendwas startet, sei es jetzt zum Beispiel die Akquise von Kunden über LinkedIn, sei es das Einsteigen in bezahlte Werbung, sei es das Veranstalten von Webinarveranstaltungen, sei es zum Beispiel vielleicht auch das Durchführen von irgendwelchen Offline-Events, sei es jetzt irgendwie ein Business-Frühstück oder ein Grill-Event mit deinen Kunden. Und dann hat das einmal richtig gut geklappt und dann wird das nicht wiederholt. Dann wird einfach nur festgestellt, ja, das hat geklappt, es war besser als erwartet, es war genau wie erwartet, es war ein bisschen schlechter als erwartet, aber es wird nicht darauf aufbauend der nächste Move definiert. Und genau das ist das ganz große Problem. Ich sehe so viele Unternehmer immer wieder, die irgendwas starten, aber dann nicht dranbleiben. Und manchmal ist es so, dass man denkt, die wechseln plötzlich den Kurs und hätten sie nur noch ein kleines bisschen weitergemacht, wären sie vielleicht richtig erfolgreich damit geworden. Und hier ist es eben wichtig, dass du dich immer daran erinnerst. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen normal. Motivation entsteht immer dann, wenn ich Fortschritt feststelle. Fortschritt führt automatisch dazu, dass man motiviert ist. Wenn ich beispielsweise mit meinem Sohn Staudamm baue und der merkt, wie langsam das Wasser ansteigt, hat er kein Ausdauerproblem. Dann stapelt er immer mehr Sand, baut die Wände immer höher, weil er einfach merkt, dass das ein direktes Resultat auslöst, nämlich mehr Wasser, was hinter dem Staudamm zusammenkommt. Würde da aber gar kein Wasser fließen und wir würden so einen Staudamm bauen, weil in 6 Stunden die Flut kommt, würde aus meiner Sicht sicherlich irgendwann die Motivation verschwinden, weiter Sand aufzuschichten, weil man einfach kein Resultat sieht. Es macht gar keinen Unterschied, ob der Staudamm 10 oder 20 Zentimeter hoch ist. Wenn da gar kein Wasser in der Nähe ist, weil die Flut noch nicht da war, dann hat das beides keinen Unterschied gemacht. Ich habe zwar mehr Sand bewegt, aber kein gewünschtes Ergebnis herbeigeführt. Und deshalb ist es eben wichtig, dass du für dich selber und auch wenn du das mit Mitarbeitern machst, immer wieder darauf achtest, dass die Leute Ergebnisse feststellen. Manchmal ist das Ergebnis auch abstrakt, manchmal ist das Ergebnis auch zu groß. Da muss man kleinere Zwischenziele definieren, manchmal spricht man auch von Meilensteinen, die man dann auch wirklich den Leuten ins Bewusstsein ruft und sagt, hey, das haben wir schon geschafft. Das fängt ja zum Beispiel auch damit an, wenn du beispielsweise irgendwie 10 Aufgaben lösen sollst, dann könnte man sagen, wow, wir haben schon 5 von 10. Wenn du dir das in so wirklich vor Augen führst, dann könnte ja bei so einer Sache, wenn du 10 lästige Aufgaben erledigen musst und du hast schon 5 von 10 erledigt, eine gewisse Motivation entstehen, weil du sagst, ich bin fast fertig. Wenn du das aber vergisst und du sagst einfach nur, ich bin immer noch nicht fertig, obwohl ich schon ganz viel gemacht habe, dann könnte dir für die letzten 5 Aufgaben einfach die Motivation ausgehen. Und das sind jetzt ganz einfache Beispiele. Ich gehe mal einfach davon aus, dass du in deinem Business komplexere findest, aber ich hoffe, dass es einfach deshalb so leicht nachzuvollziehen ist. Du musst den Leuten wirklich klar machen, wie sie Schritt für Schritt einfach nach vorne kommen und sich dem Ziel nähern, weil dann bleiben die eher dran. Und es gibt ein Buch von Simon Sinek, der hat ja auch hier Start with Why geschrieben. Das ist so ein Welterfolg geworden. Das hat ihn dann auch irgendwie weltweit bekannt gemacht. Ich glaube, der kann heute jetzt, genau wie die Toten Hosen in Deutschland, die Fantastischen Vier, einfach irgendwas Neues produzieren. Das ist automatisch ein Chart-Hit, weil alle sagen, wenn der das geschrieben hat, muss genial sein. Aber der hat ein Buch geschrieben, The Infinite Game. Da geht es einfach darum, dass er sagt, wenn du niemals aufhörst zu spielen, ist die Chance zu gewinnen einfach extrem hoch. Heißt also konkret bezogen auf Business, wenn du beispielsweise mit irgendwas an den Start gehst und einfach nicht aufhörst, weil es gerade mal schwierig ist, sondern einfach weiterspielst, dann hast du nach hinten raus tendenziell bessere Gewinnchancen, weil nach und nach andere aus dem Markt aussteigen werden, weil sie sagen, es hat keinen Sinn mehr, hier kann man kein Geld mehr verdienen, es wird immer schwieriger, der Standort Deutschland ist grausam, wir müssen alle ins Ausland gehen. Und wenn dann immer mehr Leute diesem Trend folgen, dann sind nachher am Schluss ganz wenige Anbieter über, nämlich die, die durchgehalten haben, und die können dann das große Geschäft machen, weil die Anzahl der Kunden, die vorher durch alle geteilt wurde, einfach durch weniger Anbieter geteilt werden müssen. Und von daher ist das tatsächlich auch eine Strategie, um unternehmerisch erfolgreich zu werden. So, das heißt also, ich möchte dich dafür sensibilisieren, dass du, wenn du dir Dinge vornimmst, da auch einfach im Vorfeld mal das Ganze in so einer Mittel- bis Langfristigkeit angehst. Weil ein schneller Test bringt dir eigentlich nur das Ergebnis, ob du es, also bringt dir nur einen Einzelerfolg oder auch keinen Erfolg, aber zumindest ein Einzelereignis und ein Einzelergebnis. Ob das gut oder schlecht ist, weißt du ja vielleicht im ersten Schritt noch gar nicht. Deshalb musst du das in einer regelmäßigen Frequenz wiederholen. Und gerade wenn du jetzt zum Beispiel, ich hatte jetzt einen konkreten Fall, wenn du einen Kunden hast, der zum Beispiel über LinkedIn Kunden anschreibt und da die ersten Direct-Messaging-Strategien aufbaut und dann die Leute in Gespräche verwickelt, die dann in den Videocall rüberführt und dann mit denen vielleicht irgendwelche Verkaufsgespräche führt, dann ist es ja vielleicht so, wenn du 3 Gespräche gemacht hast, hat noch keiner bei dir gekauft. Aber danach hast du wahrscheinlich so viel Erfahrung gesammelt, dass du zuverlässig weißt, was muss ich eigentlich machen, um jemanden über LinkedIn, den ich persönlich noch gar nicht kannte, über eine gewisse Nachrichtenstrategie so weit aufzuwärmen, dass der Interesse an einem persönlichen Austausch hat, dass er sich Zeit nimmt für einen Videocall, und dann musst du nur noch lernen, wie du dein Angebot so platzierst, dass es ein No-Brainer ist und dass der Kunde sagt, lass einfach mal mit irgendwas starten, und dann kann man hinten dran ja einfach einen Upsell starten. Aber dadurch sind die Leute vielleicht schneller bereit, mit dir loszulegen. So, jetzt ist aber so, ich kenne immer wieder Leute, die fangen dann sowas an, die erzielen dann einen Einzelerfolg, die freuen sich dann, dass es geklappt hat, und dass es dann geklappt hat, wird dann so lange gefeiert und gleichzeitig mit Untätigkeit verbunden, dass es nicht reproduziert wird. Das heißt, es entsteht kein Momentum. Momentum ist das, was man nennt man, wenn Sache eine gewisse Geschwindigkeit aufgenommen hat. Übertrag das Bild einfach mal auf die Eisenbahn. Die Eisenbahn oder eine Rakete braucht sehr, sehr viel Anschubenergie, bis die mal eine gewisse Reisegeschwindigkeit aufgebaut hat. Aber danach ist es schwieriger, so eine Eisenbahn anzuhalten, sprich zu bremsen, als einfach laufen zu lassen, weil der Rollwiderstand niedriger ist. Und das ist halt einfach so ein bisschen der Punkt. Du musst irgendwie gucken, dass du eine gewisse Geschwindigkeit aufbaust und musst dann einfach sozusagen weiterfliegen und nicht immer wieder landen und dann nochmal neu überlegen, wo könnte ich denn jetzt schon wieder starten. Das ist das, was ich da draußen immer wieder feststelle. Leute haben immer wieder diese Impulsivideen, fangen immer was an, durchdenken das aber nicht nach hinten raus strategisch und starten deshalb immer so sinnlose Einzelexperimente. Ich habe jetzt gerade mit jemandem darüber gesprochen, der in die bezahlte Werbung einsteigen möchte. Und weil ich diese Person schon länger kenne, habe ich ihm gesagt, hör zu, wenn du jetzt schon weißt, dass du nicht bereit bist, das Spiel mindestens 12 Monate durchzuspielen, fang gar nicht erst an. Weil wenn du jetzt beispielsweise 3 Monate Vollgas gibst, Werbung schaltest, ein Webinar anbietest, irgendwelche anderen Dinge, einen Leadmagneten oder so ins Internet stellst und dann nach 3 Monaten aber noch nicht die gewünschten Erfolge eingetreten sind und du dann auch kein Budget mehr hast, weil du das im Vorfeld gar nicht zur Seite gelegt hast und du vielleicht auch irgendwann die Motivation verlierst, dann machst du dir eher was kaputt, als dass du dir was aufbaust, weil wir alle kennen das. Du nimmst dein Handy in der Hand, gehst meinetwegen auf Facebook, plötzlich poppt deine Werbeanzeige auf von irgendjemandem, den du vorher noch nie gesehen hast, und du nimmst den wahr, aber du beschäftigst dich nicht länger damit. Morgen und übermorgen und den Tag danach poppt dieselbe Werbeanzeige wieder auf, weil irgendjemand Neues in diesen Kanal eingestiegen ist, du in seiner Targetierung drin bist und der jetzt da im Prinzip seine Werbung großflächig ausspielt. Ich gehe davon aus, das ist jetzt einfach mal so meine These, wenn du den 7 oder 10 Tage hintereinander siehst und das grundsätzlich für dich interessant sein könnte, dann hast du irgendwann nach vielen Tagen mal die Tendenz, da drauf zu klicken, so um die Frage beantwortet zu bekommen, wer ist denn das hier eigentlich oder worum geht's denn hier eigentlich? So, wenn diese Person dann beispielsweise den ersten Interest, also das erste Interesse bei dir triggert, du aber nicht direkt kaufst, und die Person dann einfach irgendwann zu dem Ergebnis kommt nach 2, 3 Monaten, naja gut, ich mache hier gar kein direktes Geld, weil das Interesse kann ich ja erst mehr messen, wenn auch wirklich ein Kauf ausgelöst worden ist, dass sich jemand plötzlich dauerhaft mit dir beschäftigt, im Hintergrund Recherchen über dich anstellt, vielleicht mal deine Bewertung auf Google prüft, dein LinkedIn-Profil als stiller Leser beobachtet, bei YouTube guckt, was du veröffentlichst, deine Webseite-Kontrolle liest und überall sich vielleicht auch mal auf Instagram und TikTok und so über dich schlau macht, das kriegst du ja alles nicht mit. Das heißt, für dich ist erstmal messbar überhaupt kein Nutzen aus dieser Werbeanzeige entstanden. Du siehst nur, was du monatlich für Budget ausgegeben hast. Und wenn du dann nach 2, 3 Monaten denkst, das bringt ja gar nichts, alle anderen scheinen damit Geld zu verdienen, aber ich nicht, und du stoppst plötzlich die Werbung, dann wird der ein oder andere denken, der sich inzwischen daran gewöhnt hat, täglich deine Werbung zu sehen, wo ist er denn jetzt hin? Und dann kommen sehr schnell Zweifel. Oh, vielleicht hat das bei dem doch nicht funktioniert, vielleicht macht er das gar nicht ernsthaft genug, vielleicht zieht er sich tendenziell aus dem Markt zurück, vielleicht steht er irgendwann auch als Anbieter gar nicht mehr zur Verfügung und damit machst du aus meiner Sicht deinen Ruf kaputt. Es ist viel wichtiger, dass du dauerhaft präsent bist. Also ich freue mich ja, dass Leute mich immer wieder ansprechen und sagen, Philipp, wenn man einmal auf deine Werbeanzeige geklickt hat, wird man dich ja nicht mehr los. Egal, wo man klickt, permanent poppt ein Video auf, permanent sieht man irgendeine Werbeanzeige von dir, permanent kommt irgendein Hinweis auf deine öffentlichen Veranstaltungen, permanent sieht man irgendeinen Content-Post von dir. Das heißt, ich bin sehr präsent. Das führt nicht dazu, dass alle den Wunsch haben, bei mir zu kaufen, aber es führt dazu, dass es immer mehr werden und das führt vor allen Dingen dazu, dass Leute, die mich lange beobachten, ein immer besseres Bild darüber kriegen, was wir alles im Hintergrund anbieten, weil ein Großteil der Dinge, die wir tun, sind ja öffentlich gar nicht wirklich nachvollziehbar und auch nicht buchbar. Das heißt, du musst irgendwie zum Beispiel über so eine Roadshow oder so mich erstmal persönlich kennenlernen, dann können wir erst darüber sprechen, ob du mal in meinen Podcast kommst, dann können wir erstmal darüber sprechen, ob du zu unseren internen Events zugelassen wirst, dann können wir erstmal darüber sprechen, ob du Teil der Community werden darfst, dann können wir erst darüber sprechen, ob ich dir vielleicht auch den einen oder anderen Kontakt aus meinem Netzwerk gebe, mit dem du dann Geschäfte machen kannst. Das heißt, wir haben so ein paar Kennenlernen-Events und die bewerben wir natürlich sehr stark, weil das einfach eine gute Basis ist, auch eine kalte Audience einfach mal auf uns aufmerksam zu machen und so einen ersten Kontakt herzustellen, der dann ja von beiden Seiten auch dazu genutzt werden kann, die Zusammenarbeit nicht weiter zu vertiefen. Manchmal treffe ich Leute, wo ich denke, den brauche ich auf keinen Fall nochmal sehen. Manchmal treffen mich Leute, die sagen, das war okay, aber ich will jetzt da nicht tiefer einsteigen. Manche speichern das auch nur einfach ab und kommen dann vielleicht 2 Jahre später und sagen, damals war es nicht der richtige Zeitpunkt, aber jetzt ist es. Aber dadurch, dass ich das Format und andere Dinge dauerhaft anbiete, profitiere ich halt auch davon, dass ich heute vielleicht jemanden erstmalig auf mich aufmerksam mache, der dann vielleicht in 2 Jahren bei mir kauft. Ich werde dann nicht in der Lage sein, eine Aktion in 2 Jahren dem Kauf zuzuordnen. Aber der Kauf in 2 Jahren bei diesem Beispiel kommt ja nur zustande, weil ich vor 2 Jahren irgendwas gemacht habe, was diesen Menschen erstmalig auf mich aufmerksam gemacht hat. Und diese Zusammenhänge musst du einfach mal verstehen. Dann wirst du auch irgendwann dazu kommen, dass du weggehst von diesen ganzen Hauruck-Aktionen. So viele sind immer auf der Suche nach schnellem Geld. Insbesondere dann, wenn vielleicht mal wieder ein großer Kunde gekündigt hat, wenn irgendwelche Umsatzausfälle passieren, weil beispielsweise auch die wirtschaftliche Lage allgemein angespannter ist und in bestimmten Branchen die Kaufbereitschaft zurückgeht. Manche drehen auch direkt hohl, wenn da beispielsweise irgendwie ein Mitarbeiter wieder kündigt oder jetzt plötzlich ganz enorme Lohnforderungen stellt und dann auch andere Mitarbeiter nachziehen. Das heißt, tendenziell ist es immer so, dass die Leute häufig durch einen externen Impuls getriggert irgendeine Hauruck-Aktion starten, in der Hoffnung, dass die schnelle Ergebnisse bringt und dann diese schnellen Ergebnisse irgendwelche Probleme lösen. Häufig, indem Geld generiert wird, was man dann nutzt, um Probleme zu lösen. Aber ich versuche dich einfach daran zu erinnern, du musst halt weniger planen, du musst mehr starten, du musst einfach die Experimente, also die Ergebnisse deiner Vorgehensweisen auswerten, musst dann das Feintuning der Strategie machen, musst dann überlegen, an welchen Stellschrauben kann ich drehen, welche Variablen muss ich verändern, um beispielsweise andere Ergebnisse zu produzieren und dann musst du die so oft wiederholen, dass da eine gewisse Planbarkeit reinkommt und dann kannst du das Ganze natürlich nochmal beschleunigen, indem du zum Beispiel auch noch parallel bezahlte Werbung schaltest, weil darüber kannst du einfach auch bestimmte erprobte Strategien stärker in die Sichtbarkeit bringen und damit einfach eine Hebelwirkung freischalten. Dann kommst du irgendwann dazu, dass du irgendwann vielleicht mal 10, 20, 30, 40, 50.000 Euro für irgendeine Kampagne ausgibst und vorher schon weißt, wenn ich 50 ausgebe, mache ich 75, mache ich 150, mache ich 227. Das heißt, du kannst dir irgendwann dann auch deine Verzinsung ausrechnen und wenn du das richtig erprobt hast, kommst du irgendwann auch zu dem Punkt, dass du feststellst, dass es zum Beispiel gar nicht so viel Sinn macht, dein Geld, was du vielleicht als Überschuss in deiner Firma generierst und dann über deine Tantieme oder über dein Gehalt rausziehst, irgendwie in Aktien anzulegen oder in andere Firmen zu investieren, sondern den größten Hebel hat es eigentlich, wenn du es in deine eigene Firma investierst. Wenn du nämlich genau weißt, wie viel Geld muss ich zum Beispiel im Marketing ausgeben, um bestimmtes neues Geld zu produzieren, dann kannst du dir ja deine Verzinsung im Prinzip selber ausrechnen und die ist in vielen Fällen um einen zweistelligen Wert höher, als wenn du dich irgendwo extern beteiligst. Vor allen Dingen hast du die maximale Transparenz und teilweise auch eine enorme Kontrolle über die Ergebnisse, was ja, wenn du dich an einer Aktiengesellschaft beteiligst, überhaupt nicht gegeben ist. Da bist du halt immer davon abhängig, wie der Markt auf irgendeine Entscheidung reagiert oder was auch der Vorstand da entscheidet und der wird dich vorher nicht anrufen und fragen, was hältst du davon? Deshalb, das Geld in der eigenen Firma zu investieren, ist echt ein sehr schlauer Move. Macht nach hinten raus am meisten Sinn, aber du solltest bei sowas auch immer kritisch prüfen, passt die Verzinsung oder redest du das noch schön, weil es gibt ja auch eine Negativverzinsung. Manche Leute bringen Privatgeld damit die Firma nicht insolvent wird, ist halt ganz dumm, weil dann hast du nachher Privatprobleme und in der Firma Probleme. Und gleichzeitig ist es auch so, wenn da im Prinzip bei plus minus null alles rauskommt und du einfach nur irgendwie ich sag mal, überlebst, macht das mit der Selbstständigkeit und dem Unternehmertum ja auch nicht so wirklich viel Sinn. Wenn das aber natürlich planbar einfach deutlich mehr Geld bringt, dann würde es eben viel mehr Sinn machen, das Geld da in der Firma zu belassen und dann vielleicht in der Holding und so weiter zwischenzupacken, um dann noch mehr Hebelwirkung zu entwickeln. Aber das ist alles schon ein anderes Thema. Darum geht es hier gar nicht. Hier geht es um die Basics. Hier geht es darum, dass wenn du irgendwie eine Idee hast, die ausprobierst und die funktioniert, dann halt einfach bitte das Tempo. Dann bleib in der Umsetzung. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Mit jeder Wiederholung wirst du irgendwas dazulernen. Mit jeder Wiederholung wirst du etwas besser. Mit jeder Wiederholung sammelst du neue Erkenntnisse und kriegst noch einen besseren Überblick darüber, wie die Zusammenhänge sind. Das heißt, du kannst irgendwann noch differenzierter, also kleinteiliger im Prinzip deinen Erfolg nach oben katapultieren. Aber diese Hauruck-Aktion, heute mache ich das, morgen mache ich das, das macht überhaupt keinen Sinn. Deshalb, wenn du auch irgendwas starten möchtest, um zum Beispiel Neukunden zu generieren, dann überleg dir doch einfach mal ein Format, sei es ein Webinar, sei es ein Offline-Event, sei es meinetwegen irgendwie, weiß ich nicht, ein Lead-Magnet, sei es irgendwas anderes, das du dauerhaft anbietest und einfach immer wieder präsent hältst. Durch Werbung, durch organische Posts, durch offenes Gespräch mit anderen Leuten, durch eine Bewerbung in deinem Newsletter. Und neben diesen stabil, konstant verfügbaren Angeboten kannst du ja immer noch mal so mit Verknappung arbeiten und mit so Einmalaktionen arbeiten, aber du brauchst da irgendwie einen Touchpoint, der dauerhaft verfügbar ist. Es macht nämlich sonst keinen Sinn, den ganzen Markt im Prinzip wuschig zu machen, dafür zu interessieren, wer du bist. Und dann, wenn manche Leute fertig sind und sich wirklich mal auf die Reise machen wollen, die aber erst 6 Wochen, 8 Wochen, 12 Wochen darüber nachdenken müssen, weil solche Leute gibt es ja eben auch, dann sollte das auch immer noch verfügbar sein, weil sonst verpuffen die ganzen Effekte, von denen du nach hinten raus profitieren könntest. Deshalb Ausdauer ist wirklich wichtig. Gleichzeitig, weil wir jetzt hier so ein bisschen in dieser Folge um so, ja, ich sag mal, Lebensphilosophien uns drehen, Ehrgeiz, Ausdauer und Disziplin mit der falschen Strategie ist einfach nur dämlich. Ehrgeiz, Ausdauer und Disziplin haben in unserem Sprachraum einen extrem hohen Stellenwert. Man hört sehr früh, du musst ehrgeiziger sein, du musst dranbleiben, du musst Ausdauer beweisen, du kannst nicht dauernd was Neues starten. Aber wenn da immer nur Mist bei rauskommt, dann macht es aus meiner Sicht keinen Sinn. Deshalb ist aus meiner Sicht wichtig, dass man viel ausprobiert. Meine Mama hat mir früher oft vorgeworfen, dass ich extrem viel ausprobiert habe und nirgendwo dran geblieben bin. Und heute sehe ich das total entspannt. Früher fand ich das ziemlich frustrierend, weil du willst ja auch als Kind irgendwie deine Eltern stolz machen. Aber ich habe zum Beispiel so Sportaktivitäten getestet. Ich war mal beim Judo, ich war mal beim Turnen, ich war mal irgendwie beim Rudern auf dem Rhein. Aber unterm Strich fand ich das alles ätzend. Ich war mal im Fußball. Nachher habe ich Tennis gespielt, war dann in der Mannschaft und habe da auch Turniere gespielt und habe da auch teilweise echt gute Plätze gemacht. Ich war immer an 1 oder 2 gesetzt. Das ist ja dann meistens so eine Teammannschaft, weil du spielst ja auch Doppel und so. Und dann 1 oder 2 wird häufig auch vom Trainer strategisch gesetzt. Aber Tennis war halt mein Ding, genau wie irgendwann dieses ganze Business-Ding da mein Ding war. Aber zum Beispiel habe ich auch mal Blockflöte gelernt, mache ich heute auch nicht mehr und würde ich auch meinem Sohn empfehlen, wenn er da plötzlich mit ankommt, dass er sich gleich was anderes sucht, weil es gibt wenig Probleme im Leben, die man mit einer Blockflöte lösen kann. Deshalb muss man auch überlegen, ist das dann sinnvoll, an bestimmten Sachen dran zu bleiben. Aber gerade wenn du merkst, dass die Ergebnisse wünschenswert sind, dann musst du das weitermachen, dann musst du das systematisieren, dann musst du das in einen Prozess überführen, weil du mit dem Prozess auch so ein bisschen die Abweichungen vermeidest. Wenn du das immer aufgrund vom Bauchgefühl steuerst, wenn du das immer aufgrund von Erinnerungen und so allgemeiner Stimmungslage steuerst, dann wirst du irgendwie einfach nicht in der Lage sein, Planbarkeit in dein Business reinzubringen. Und egal wie gut du durchstrukturiert bist, es bleibt schon genug unplanbar. Deshalb würde ich alles dafür tun, in bestimmten Bereichen eine gewisse Stabilität zu erzielen. Nimm mal diese ganzen Impulse einfach mit. Überleg dir mal, wie du das Thema Struktur in deinem Unternehmen verbessern kannst. Denk immer an die zentrale Formel, Umsatz kommt von Umsätzen. Nur drüber nachdenken und einfach nur immer meckern oder analysieren oder wie man das heute alle nennt, bringt dich gar nicht weiter. Du musst wirklich auch Sachen umsetzen, aber wenn es dann Ergebnisse bringt, die in die richtige Richtung gehen, dann Tempo erhöhen, Einsatz erhöhen und das stabil halten. Und wenn du einen weiteren Test machen willst, dann läuft der bitte parallel und nicht alternativ. Das heißt, du hältst nicht den ersten Prozess an, der gut funktioniert, sondern du lässt den ersten Prozess laufen und gehst dann hin und startest einen weiteren Prozess. So wie du jetzt hier schon wieder in dem Podcast bis zum Ende dran geblieben bist, ist es so, dass die Leute, die mir jetzt seit Jahren auf Instagram und TikTok mit meinen Videos folgen, im Prinzip weiter vielleicht Videos gucken und noch nie eine Podcast-Folge gehört haben. Aber du hingegen guckst vielleicht nicht jeden Tag meine Videos. Der Punkt, dass wir jetzt hier indirekt miteinander interagieren, weil ich rede und du hörst zu, ist im Prinzip einfach nur dadurch entstanden, dass ich irgendwann gesagt habe, wir machen einen weiteren Kanal auf. Jetzt haue ich eine Folge nach der anderen raus, Mache aber parallel weiter meine Videos, mache aber parallel weiter meine LinkedIn-Posts, mache aber weiter meine Offline-Veranstaltung, mache weiter meine Buchprojekte, mache weiter meine Online-Kurse, mache weiter, 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 was immer ich sonst parallel noch so tue. Und das ist das, was ich von dir auch erwarte. In deinem Interesse musst du nicht für mich machen, musst du für dich machen, für deine Familie machen, für deine Mitarbeiter machen, vielleicht am Ende auch für deine Kunden machen, weil das führt alles dazu, dass dein Unternehmen solide am Markt etabliert wird, dass du da nachhaltig Erfolg erreichst. Und wenn du dann einfach in Anlehnung an das Buch von Simon Sinek lange genug im Spiel bleibst, dann werden andere einfach aufgeben und du kannst deren Marktanteile einfach übernehmen. Deshalb nicht nur starten, sondern auch dranbleiben. Das bringt dich weiter nach vorne. Danke, dass du wieder bis zum Ende zugehört hast. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne per LinkedIn. Ansonsten freue ich mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.